Es ist nicht so, dass ich in irgendeiner Art und Weise oder wir Delegierte in irgendeiner Art und Weise eine Lohnpreisspirale antreffen würden in der Schweiz.
Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino.
Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim BKB Finanz Podcast. Mein Name ist Sandro Merino, Chief Investment Officer der Basler Kantonalbank. In der heutigen ersten Ausgabe im neuen Jahr 2022 freue ich mich auf Daniel Hannemann von der Schweizer Nationalbank. Er ist dort SNB-Delegierter für Wirtschaftskontakte in der Region Nordwestschweiz. Guten Tag, Herr Hannemann, willkommen bei der BKB.
Guten Tag. Ich freue mich über die Einladung. Besten Dank.
Gerne. Nun, diese Rolle als SNB-Delegierte für Wirtschaftskontakte umfasst einen regen Austausch mit Schweizer Unternehmen, insbesondere auch in der Nordwestschweiz. Und als erste Frage würde mich sehr interessieren, wie diese Rolle ausgestaltet ist, welche Aufgaben die SNB hier wahrnimmt. Und natürlich dann diskutieren wir, wie das auch in der Geldpolitik dann einfließt. Können Sie uns etwas dazu erzählen?
Ja, sehr gerne. Ich bin einer von 8 Delegierten. Die Nationalbank hat 8 Delegierte in der ganzen Schweiz, 2 in der Westschweiz, 1 im Tessin, 5 in der Deutschschweiz. Meine Region ist die Nordwestschweiz, bestehend aus Basel-Stadt, Basel-Land und dem Aargau. Und ich habe im Wesentlichen 2 Aufgaben. Ich gehe die meiste meiner Zeit gehe ich zu Unternehmen. Ich gehe mit den Entscheidungsträgern der Unternehmen vor Ort diskutieren. Natürlich während der Pandemie sind wir auf Video und auf Telefonie umgestiegen, aber normalerweise gehe ich vor Ort und rede da mit den Unternehmensleitungen. Und das ist eine Ergänzung zu dem, was die SNB in der Zentrale macht. Oder in der Zentrale hat sie makroökonomische Modelle, statistische Analysen. Das sind vielleicht so rund 100 Leute, die nichts anderes machen als Analysen und Prognosen. Wir sind insofern eigentlich der größte Think Tank der Schweiz. Und ergänzt wird das durch die 8 Delegierten, die in der Realität das checken, nachchecken, justieren, die schauen, was denken die Unternehmen zur Lage in der Schweiz und wie schätzen sie die Lage ein. Also ich sage manchmal, die 100 Leute, die sich mit Makroökonomie beschäftigen, die beschäftigen sich mit Daten und Zahlen und wir beschäftigen uns mehr mit Einschätzungen. Also wir fragen zum Beispiel nicht nach Zahlen und Daten, sondern wir fragen die Unternehmensleitungen nur danach, ob sie glauben, dass das Glas halb voll oder halb leer ist. Aber wir fragen sie nicht, wie viel Wasser ist im Glas.
Sehr gut. Und die Ergebnisse dieser Umfragen und dieser Kontakte, die werden in Quartalsberichten zusammengefasst. Die sind auch öffentlich erhältlich. Die Publikation heißt Konjunktursignale. Die letzte Ausgabe jetzt für das vierte Quartal des letzten Jahres. Und jetzt könnten wir darüber sprechen, welche Informationen, welche Ergebnisse, auch welche Herausforderungen gerade jetzt im vierten Quartal in dieser Publikation diskutiert sind. Wo würden Sie die wichtigsten Erkenntnisse setzen oder wo sehen Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Publikation?
Also interessant ist ja für uns, dass wir extrem aktuell sind. Oder wir haben die Ergebnisse des vierten Quartals noch im Dezember veröffentlicht, das heißt noch im laufenden Quartal. Und insofern sind wir eigentlich mit dieser Veröffentlichung die Ersten in der Schweiz, die eine Gesamtsicht versuchen zu haben. Oder? Und im vierten Quartal haben wir festgestellt, dass die Unternehmen weiterhin eigentlich gut wachsen. Sie sind ja aus der Pandemie gekommen. Da haben sie Umsatz verloren vorletztes Jahr. Und letztes Jahr war eigentlich wieder dieser Aufwärtstrend zu spüren, oder? Und zwar einerseits war der extrem positiv, was Umsatz angeht. Er war auch gut, was die Marge angeht. Aber er war vielleicht eben etwas stark, was so eben die Lieferengpässe angeht, oder? Mhm. Also dadurch, dass alle 2020 ihre Lager geleert haben und dann 2021 leere Lager hatten, haben sie dann im 21 etwas mehr bestellt, als was sie vielleicht verkaufen konnten, weil sie ihre Lager wieder füllen wollten. Und das hat dazu geführt, dass sehr viel bestellt wurde, dass es dann auch Transportengpässe gab, auch durch externe Schocks, der Suezkanal als Beispiel, aber auch eben die Pandemie in China, die wieder ausgebrochen ist, die dann dazu geführt hat, dass gewisse Häfen wieder geschlossen wurden. Und darunter haben verschiedene Industrien gelitten. Vielleicht die Nordwestschweizer Industrie am wenigsten, oder weil die Nordwestschweiz, also die Basler Industrie, oder weil die Life Science ist nicht so stark betroffen von Lieferengpässen, weil die Life Science sich schlicht Lieferengpässe nicht leisten kann, oder die macht eigentlich schon immer so, dass sie liefern kann, oder Medikamente müssen immer da sein, und deswegen war für die Life Science Industrie vielleicht diese Lieferengpässe nicht ganz so stark wie für den Rest der Schweiz.
Jetzt diese Lieferkettenproblematik, diese Beschaffungsengpässe sind ein globales Problem. Das wird in vielen Ländern diskutiert. Wie ist der Ausblick? Kann man damit rechnen, dass wir im Laufe dieses Jahres das Problem beheben können? Wie gibt es da einen Ausblick zu diesem Thema?
Also ich kann immer nur den Ausblick natürlich der Unternehmen wiedergeben, oder? Und die Unternehmen denken schon, dass es sich im Lauf des Jahres beruhigt. Nicht jetzt im ersten Quartal wahrscheinlich, sondern vielleicht ab dem zweiten Quartal. Natürlich gibt es Unternehmen, die denken, es wird sich nicht beruhigen, klar. Aber wenn ich jetzt einfach das so etwas zusammenfassen darf, dann würde ich meinen, dass die meisten davon ausgehen, dass man Mitte Jahr wieder eine gewisse Normalität hineinkommt. Insbesondere wenn ich mit den Transportunternehmen rede, dann glauben die eigentlich schon, dass die Container wieder einigermaßen am richtigen Ort sein sollten, bis Mitte Jahr die Kapazitäten wieder stimmen sollten und so weiter. Aber natürlich kann bis dahin wieder etwas passieren, dass das dann eben nicht so ist, oder? Aber wenn es normal geht, dann würde ich davon ausgehen, dass im Laufe des Jahres sich die Situation sicher verbessert. Ich würde sogar behaupten, dass die Situation im vierten Quartal nicht mehr schlimmer war als im dritten Quartal. Sie war schlimm, okay, aber sie war nicht mehr schlimmer als im dritten Quartal. Und insofern habe ich da eine gewisse Zuversicht, dass sich die Situation jetzt so langsam verbessert. Natürlich immer vorausgesetzt, wir haben nicht wieder weitere Schocks.
Ja. Ein anderes Thema, das in der Studie zum vierten Quartal, Studie Konjunktursignale heißt sie, ist auch der Personalmangel oder vielleicht auch Fachkräftemangel. Da ist die Frage, ist das generisch? Also überall, wo Personal gesucht wird, ist das schwierig oder sind das insbesondere Fachkräfte? Oder wie gibt es da ein Relief? Welche Art von Personal ist im Moment schwer zu finden?
Also es ist wirklich ein Phänomen, das in allen Branchen vorkommt, oder? Vielleicht am wenigsten, wenn ich das so sagen darf, in der Finanzindustrie, oder? Aber ansonsten eigentlich in allen Branchen, oder? Das ist wirklich ein sehr breites Phänomen. Hat einerseits mit diesem Aufholeffekt zu tun. Und wenn man etwas genauer hinschaut, oder welche Berufe sind es, dann sind es natürlich in erster Linie diejenigen, die etwas mit Digitalisierung zu tun haben, oder? Die nennen wir jetzt die IT-Branche zum Beispiel oder Telekom-Branche. Und heute ist es halt so, dass fast in allen Branchen dieses IT-Wissen gebraucht wird, oder? Und darum haben eben alle Branchen das Problem. Es gibt aber auch andere Phänomene, die eigentlich nichts mit der Digitalisierung zu tun haben, wie in der Gastrobranche. Die haben auch die Probleme, Personalmangel sehr stark sogar, weil da einfach viele Leute in der Krise abgesprungen sind und gesagt haben, ja, die Branche ist mir jetzt zu unsicher, ich gehe jetzt in eine andere Branche. Oder? Und die haben jetzt extrem Mühe, wieder Leute zu finden.
Das mag etwas überraschend sein, weil man denkt, dass dort Personal leicht zu finden sein müsste, aber eben es gibt so ein bisschen Verteilungen, die Arbeitnehmer orientieren sich neu aus.
Es gibt auch Chancen da natürlich für Unternehmen. Oder? Ich stelle immer wieder fest, dass diejenigen Unternehmen, die sich stark um ihre Arbeitnehmerschaft kümmern, die etwas machen, die zu ihnen schauen, die sie auch nicht sofort entlassen, die ein gutes Image haben auf dem Arbeitsmarkt, dass die etwas weniger betroffen sind. Und natürlich merken die auch, dass es schwierig geworden ist, aber die anderen, die vielleicht schneller entlassen, die nicht so ein gutes Image Homepage haben, die haben im Moment enorm Mühe, Leute zu finden. Auch Lehrlinge natürlich.
Ja, sehr interessant. Dankeschön. Dann die Lohnentwicklung war 2021, also im letzten Jahr, relativ bescheiden. Natürlich im Pandemiejahr, genau. Vermutlich ein Jahr, in dem man jetzt nicht mit großartigen Lohnforderungen ohne weiteres auftritt. Jetzt für 2022, wie sind hier die Erwartungen im neuen Jahr?
Die Erwartungen würde ich als moderat bezeichnen. Einerseits ist natürlich die nominale Zahl, die ist höher, oder? Die Unternehmen erwarten vielleicht so im Schnitt 1,5% mehr Lohn für die Arbeitnehmer und so. Das ist natürlich mehr als letztes Jahr, oder? Wo von vielen Firmen Nullrunden waren, oder? Und jetzt ist es 1,5% im Schnitt. Dennoch würde ich das moderat bezeichnen, weil wir haben ja auch Teuerung dieses Jahr, oder? Und wenn man das dann real anschaut, dann ist es eben wieder eigentlich fast gleich viel, oder, wie letztes Jahr. Also es ist nicht so, dass jetzt die Gewerkschaften und die Arbeitnehmer im Moment viel höhere Löhne fordern, sondern sie möchten im Moment einfach die Teuerung ausgeglichen haben. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass man weiß, dass vielleicht die heutige Situation, wo man wieder Wachstum hat, auch eine vorübergehende ist. Oder wir sind immer noch in dieser Pandemie drin. Oder zuerst ging es schnell hinunter, jetzt geht es schnell hinauf, aber das ist ja nicht ein Zustand, der über mehrere Jahre andauern wird. Und ich glaube, das merken auch die Arbeitnehmer und sie möchten jetzt einfach fair behandelt werden. Aber es ist nicht so, dass ich in irgendeiner Art und Weise oder wir Delegierte in irgendeiner Art und Weise eine Lohnpreisspirale antreffen würden in der Schweiz.
Also keine Anzeichen einer sich jetzt langsam drehenden Lohnpreisspirale?
Nein, bisher würde ich wirklich sagen, wir sehen keine Anzeichen dafür. Oder gewisse Firmen, die sagen wir über 2% Lohnerhöhungen haben, die machen das eigentlich eher deswegen, weil sie letztes, vielleicht sogar schon vorletztes Jahr eine Nullrunde gemacht haben und jetzt gesagt haben, so jetzt ist der Moment, wo wir wieder etwas verdienen, jetzt müssen auch die Arbeitnehmer wieder daran partizipieren.
Genau, Sie haben es erwähnt, die Teuerung macht wieder Schlagzeilen, etwas weniger in der Schweiz. Ich glaube, wir haben für 2021 wahrscheinlich etwa 1,5% irgendwo in dieser Größenordnung.
Nein, für 2021 hatten wir ein gutes 0,5%. Wir haben für 2022 haben wir als Prognose ungefähr 1%.
Ungefähr 1%. Ja, also eben in der Schweiz noch eine bescheidene Teuerungsrate, im Gegensatz natürlich zu hohen Zahlen aus den USA oder auch aus Deutschland, aus der Eurozone im Allgemeinen. Mhm. Also das Inflationsgespenst geht ein wenig Die großen ausländischen Zentralbanken, USA, EZB, sagen, das ist temporär. Wobei sie jetzt den Begriff temporär zeitlich schon ein wenig in die Länge gezogen hat, ist natürlich die Frage, was temporär genau heißt. Da hat man sich ja nicht so exakt festgelegt, aber im Sinne von vorübergehend. Wie schätzen die Unternehmen die Inflationserwartungen ein? Gibt es da Befürchtungen? Geht das weit auseinander? Gibt es Optimisten, Pessimisten? Wie ist hier das Bild?
Ja, es gibt alles, oder so wie Sie sagen, es gibt Optimisten, Pessimisten. Natürlich im Moment steigen die Preise für die Unternehmen und sind mittendrin in diesen Preissteigerungen, oder? Mhm. Gerade im vierten Quartal haben viele ihre Briefe verschickt, dass ab 1.1. jetzt die Preise steigen, oder? Und viele Firmen haben gesagt, ja, wir haben von den Lieferanten jetzt die Signale erhalten, dass die Preise steigen, oder? Wir haben selber auch die entsprechenden Briefe jetzt verschickt, dass wir auch wieder die Preise erhöhen müssen, weil die Rohstoffpreise gestiegen sind, weil im Ausland eben starke Inflation ist oder höhere Zahlen und so weiter. Und dennoch haben die Unternehmen zwar jetzt für 2022 sehen sie diesen Effekt, aber wenn man sie fragt, ja und längerfristig, da gehen sie eigentlich schon alle wieder davon aus, dass sich das wieder einpendelt. Mhm. Also die Geschichte, dass das Ganze vorübergehend ist, das wird gestützt durch die Erwartungen der Unternehmen. Natürlich ist immer die Frage, wie schnell geht es oder wie lange ist vorübergehend. Oder? Das ist die gleiche Frage wie bei den Lieferketten. Wir hatten alle gehofft, dass es schneller geht und vielleicht hätten wir auch alle gehofft, dass diese Teuerung etwas schneller wieder einpendelt. Aber dass sie sich wieder einpendelt, da sehe ich wenig Zweifel bei den Unternehmen.
Ja, dann diese ganze Fülle an Informationen zu den Erwartungen der Unternehmen, eine große Menge an Informationen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie fließt das in die Geldpolitik der Schweizer Nationalbank ein? Das ist wahrscheinlich ein komplexer Prozess, wo vielleicht auch ein bisschen Bauchgefühl dann gefragt ist. Oder wie kann man diesen Prozess beschreiben?
Also jetzt ganz grundsätzlich, oder, sind wir im Moment ungefähr, ich glaube, knapp 1000 Leute, oder, bei der Nationalbank, oder so, oder. Und wir haben ein Gremium, das Entscheide trifft, oder. Das ist, je nachdem, wie man es anschaut, sind es die drei Direktoriumsmitglieder oder ihr Stellvertreter plus ein paar Berater. Ich würde sagen, am Schluss ist ein Dutzend Leute, das entscheidet, so. Oder von außen wird immer gesagt drei, aber wir sind eigentlich wirklich ein Team und das sind etwa 12, die am Schluss entscheiden. Und die anderen 988, sage ich jetzt, oder, die machen nichts anderes, als ein Quartal lang darauf zu arbeiten, dass diese 12 entscheiden können. Und wir 8 Delegierte machen auch nichts anderes. Oder wir gehen zuerst die Informationen sammeln bei den Unternehmen, wir hören ihnen zu, dann stellen wir sie zusammen und wir geben sie diesen 12 in einer Form, dass sie nachher wissen, wie es den Unternehmen geht, was die Unternehmen erwarten und sie ein Bild haben von der Schweizer Wirtschaft, damit sie nachher ihre Entscheidung treffen können. Und das macht jede Abteilung, oder? Und das wird dann immer so von unten nach oben, wird das immer besser gebündelt, dass am Schluss in einem zweitägigen Workshop oder Seminar oder wie man das immer nennen möchte, dass denn diese Entscheidung getroffen werden kann. Und am Anfang sind wir Delegierte auch dabei, am ersten Tag sind wir auch dabei und diskutieren damit, geben das ein, was die Unternehmen denken in diese ganze Diskussion. Und dann am zweiten Tag sind eigentlich diese 12 dann alleine und treffen diese Entscheidung.
Könnte man sagen, dass die Schweizer Geldpolitik natürlich in den letzten Jahren sicher stark durch die Währungsentwicklungen beeinflusst wurde? Euro, Schweizer Franken war natürlich von außen gesehen zumindest ein grosses Thema. Dann natürlich die Maßnahmen der amerikanischen und europäischen Geldpolitik mit den Anleihenkäufen. Diese Nullzins- oder Negativzinspolitik war natürlich auch stark durch geopolitische Entwicklungen getrieben. Jetzt vielleicht mit diesen Pandemieeffekten, Inflationseffekten, die vielleicht in der Schweiz noch bescheiden sind, ist vielleicht das Gewicht der inländischen Wirtschaftsentwicklung wieder etwas größer geworden. Kann man das sagen, dass man jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf die inländische Konjunktur schaut und etwas weniger einseitig jetzt von den ausländischen Entwicklungen beeinflusst ist, oder ist das nicht zu sehen?
Ja, ich würde das etwas differenziert sind, aber ich gebe Ihnen völlig recht, oder, dass wir eigentlich in den letzten 20 Jahren dadurch geprägt waren, dass wir aus der Finanzkrise kamen, die verursacht wurde aus der Immobilienkrise in den USA. Oder, und das hat die ganze Welt geprägt und die Schweiz natürlich auch. Und insofern auch unsere Geldpolitik. Oder, da schwimmen wir
im System.
Wir sind ein Teil der Welt, oder? Genau, ich würde sagen, zum Glück. Oder? Ja. Wir sind auch zum Glück ein Teil von Europa, oder? Und so. Und da haben wir zwar eine gewisse Autonomie in der Geldpolitik, aber ja, die ist jetzt nicht viel größer, als die Schweiz geografisch ist oder so. Aber wir sind sehr froh, haben wir die. Jetzt, was die inländische Konjunktur angeht, ich würde da zwei Sachen dazu sagen. Einerseits, reine Inlandkonjunktur ist wahrscheinlich Baukonjunktur, oder? Da haben wir natürlich gewisse Sorgen als Nationalbank, was die Immobilienpreise angeht, was die Verschuldung angeht und so weiter. Das andere ist, dass man schon sehen muss, dadurch, dass die Schweiz so klein ist, ist natürlich für die Schweizer Unternehmen die inländische Konjunktur, die Binnennachfrage, für viele Unternehmen ist die nicht so wichtig, oder? Also auch die Schweizer Unternehmen sind natürlich sehr stark abhängig von der internationalen Konjunktur, gerade hier in Basel mit den großen Pharmakonzernen, Life Science, aber nicht nur hier, auch die Maschinen, Elektroindustrie Richtung Deutschland, Automobilindustrie, Uhrenindustrie verkauft auch weltweit. Also ich glaube, diese Trennung sollte man nicht machen, oder? Man sollte nicht denken, dass Schweizer Unternehmen hauptsächlich in der Schweiz verkaufen, sondern dass die genauso international vernetzt sind und insofern auch die Unternehmen davon abhängig sind, nicht nur die Schweizer Nationalbank, oder was auf der Welt geht, sondern die Unternehmen auch. Und deswegen ist es auch einfacher, natürlich am Schluss eine einheitliche Geldpolitik zu machen, weil wir da nicht in zwei verschiedenen Booten sitzen, sondern wir sitzen da alle im gleichen Boot, oder? Und die einzigen, die da vielleicht eben ein höheres Risiko haben, ist am Schluss der Immobilienmarkt. Oder?
Genau, also das ist ein Risikofaktor, den Absolut. Wir natürlich schon seit Jahren diskutieren. Auch in unserem eigenen Anlageausschuss sind wir eigentlich der Meinung, dass die Immobilienpreise weiter steigen könnten. Das ist unser Basisszenario, obwohl das Niveau gefühlt schon sehr hoch ist, aber vermutlich könnte das ohne weiteres noch weiter steigen. Also ein Risikofaktor. Wenn wir schon bei den Risiken sind, wenn wir uns so einen Risikokompass vorstellen, was sieht die SNB an Risiken für das kommende Jahr? Was sind da Faktoren oder Entwicklungen, die zu oberst wären bei einer Risikoanalyse?
Ja, ich würde jetzt gerne wieder anfangen, was die Unternehmen als Hauptrisiken sehen, oder?
Ja,
genau. Und da ist natürlich, und das ist jetzt nicht ganz anders, als was die SNB sieht, oder so, oder?
Aus meiner Diskussion mit den Unternehmen,
genau. Sagen die meistens als erstes, der Personalmangel ist ihr größtes Risiko.
Interessant,
ja. Ja, weil ich glaube, dass die sagen das einfach, sie nennen den Elefanten im Raum nicht, nämlich die Pandemie, oder? Ich glaube, der Verlauf der Pandemie ist natürlich schon auch ein Risiko, oder? Und dann ist aber der Personalmangel eines ihrer größten Risiken. Und dann eben die Lieferengpässe, dass die wieder, dass das wirklich wieder besser kommt. Und insofern ist das, ja, für die SNB ist eigentlich diese Erholung, dass die weitergeht, ist eigentlich schon auch das Wichtigste, oder? Also, und dann sind natürlich die anderen Risiken, die wir immer wieder benennen. Ich habe sie vorher auch gesagt, Immobilien, da muss man einfach aufpassen, dass die Verschuldung einigermaßen in einem Maß beobachtet wird, dass es am Schluss nicht zum Risiko wird.
Genau. Die SNB stellt ja auch eine Wachstumsprognose für die Schweiz, für das laufende Jahr. Wie viel erwartet die SNB für 2022?
Also für 2022 erwarten wir so ungefähr 3% Wachstum. Wir haben letztes Jahr, da sind ja die Zahlen noch nicht draußen, da erwarten wir etwa 3,5%. Jetzt für dieses Jahr etwa 3%. Das heißt, wir gehen davon aus, dass dieses Wachstum eigentlich weitergeht, aber dass die Lieferengpässe es vielleicht etwas bremsen. So, das ist so die Geschichte in diesen Zahlen. Also eigentlich eine positive Prognose. Aber die Prognose hat viele Unsicherheiten, die wir vorher, schon zu Genüge eigentlich diskutiert haben.
Genau, das heißt, wenn wir uns 2 Jahre in die Vergangenheit versetzen und uns vorstellen, wir würden das Gespräch im Januar 2020 führen und wir hätten damals unterschreiben können, dass wir zweimal etwa gut 3% Wachstum erhalten für die Schweiz, hätten wir das wahrscheinlich ohne zu zögern unterschrieben.
Ja, nein, also man muss erneut sagen, wie bei den letzten Schocks auch, also Aufhebung des Mindestkurses, aber auch andere Schocks, die Schweizer Wirtschaft ist enorm widerstandsfähig und enorm schnell, enorm anpassungsfähig. Ich glaube, im vierten Quartal 2021 haben wir das Vorkrisenniveau wieder erreicht, oder? Also das ist schon unglaublich, wie gut die Schweizer Unternehmen auf solche Schocks immer wieder reagieren.
Gut, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, dass wir dieses Jahr eigentlich trotz vieler drängender und auch dramatischer Probleme doch mit einer gewissen Zuversicht in die konjunkturelle Entwicklung für 2022 hineinschauen können. Vielen Dank, Herr Hannemann, für das interessante Gespräch.
Besten Dank Ihnen für die interessanten Fragen.
Dankeschön.